Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt.
Hallihallo zusammen und frohe Weihnachten.
Noch nicht. Die Folge wird kurz vor Weihnachten erscheinen.
Ja.
In den stressigen Tagen davor, wo alle entweder in Zügen, Autos oder sonst irgendwo feststecken auf dem Weg zu Weihnachtsfeierlichkeiten oder wenn nicht, traurig zu Hause sitzen und diesen Podcast hören. In jedem Fall freuen wir uns, dass ihr uns zuhört. Egal, ob ihr gestresst oder traurig seid, die zwei Stadien des Menschen in der Weihnachtszeit.
Es soll auch durchaus Menschen geben, die Freude empfinden, heim zu ihrer Familie zu kommen.
So wollte ich das gar nicht sagen. Ich freue mich auch drauf. Es wird nur trotzdem ein bisschen stressig alles. Ich meine, die ICE-Fahrten sind immer um die Weihnachtszeit sehr voll und voll von Menschen, die den Rest des Jahres nicht Zug fahren.
True.
Und in diesen ICEs könnte man potenziell wieder mal dieses Jahr das Gespräch belauschen, wo eine Person ihrem Kind oder dem ungefragt der Person, die neben ihr sitzt, erklärt, dass der Weihnachtsmann ja eigentlich von Coca-Cola erfunden wurde. Hast du das auch schon mal gehört, diese Geschichte?
Das habe ich auch schon mal gehört, natürlich.
Na, und wenn schon nicht ganz erfunden, dann habe Coca-Cola eben wenigstens eben das heutige Aussehen gegeben und das berühmte Rot sei ja eigentlich die Farbe des Getränks, deswegen hat er einen roten Mantel an und eigentlich wäre das quasi eine große Konzernverschwörung, unser heutiges Bild vom Weihnachtsmann. Und der Ausgangspunkt für die Vorbereitung für die heutige Folge war für mich die Frage, was hat das eigentlich damit auf sich? Stimmt das? Und wenn nicht, warum hält sich diese Behauptung dann trotzdem so hartnäckig? Aber um zu klären, wie Coca-Cola denn zum Weihnachtsmann kam, der Weihnachtsmann zu Coca-Cola und ist diese Theorie und woher diese Theorie kommt, dass Coca-Cola so einen bleibenden Einfluss auf unser modernes Bild vom Weihnachtsmann hatte, müssen wir uns das Original anschauen einmal.
Aber bitte.
Nämlich die Ursprungsfigur, die zwar irgendwie dann viele andere Vorläufer im Zwischenstufen hat, aber im Grunde geht alles zurück auf den heiligen Nikolaus von Myra. Wahrscheinlich gab es diesen Nikolaus, der als Bischof von Myra in Kleinasien gelebt hat, wirklich. Also in der Ostkirche kursieren seit dem Jahr 476 und in der Westkirche, also der katholisch-lateinischen Kirche, seit dem Jahr 700, 800, also im 8. Jahrhundert irgendwann, eben Legenden über diesen Heiligen. Es lässt sich mittlerweile von der Forschung ganz gut nachweisen, dass in diesen Legenden zwei historische Personen miteinander verschmelzen, was ganz spannend ist, weil wir dann quasi schon den ursprünglichen Heiligen St. Nikolaus eigentlich aus einem Amalgam aus zwei Personen haben, nämlich einmal den Nikolaus von Myra und zum anderen die eines gleichnamigen Abtes von Sion, Bischof von Pinora, der am 10.12., also auch im Dezember im Jahr 564 in Lykien gestorben ist. Zwei Bischöfe aus der Zeit des frühen Christentums, die da zu einer Person verschmelzen. Beide hießen Nikolaus, von daher, wie das öfter so ist. Wir hatten es in unserer Pythagoras-Folge zum Beispiel auch, dass es mindestens vier potenzielle Kandidaten für den echten historischen Pythagoras gab und vielleicht auch einfach der Pythagoras, an den wir denken, auf alle von diesen Vieren zurückgeht, ne? Und das so eine Verschmelzung ist aus denen. Und so was Ähnliches ist auch mit unserem guten Nikolaus von Myra passiert, beziehungsweise dem Nikolaus von Sion. Und einen richtigen Nikolaus-Boom entstand dann im Westen, ab dem 10. Jahrhundert, vor allem durch die Einheirat der byzantinischen Prinzessin Theophanu, die 972 in das ottonische Kaiserhaus einheiratete. Erstmals öffentlich geehrt wurde Nikolaus aber schon von Luitger, dem Gründerbischof des Bistums Münster. In Billerbeck bei Münster steht auch heute noch die älteste Nikolauskirche nördlich der Alpen. 1087 gelang es Kaufleuten aus Bari in Italien,
ja,
sich in den
Handwerk.
Besitz der Reliquien des heiligen Nikolaus zu bringen und diese mit nach Hause zu nehmen. Wir haben ja auch mal speziell eine Folge mit sehr schlechter Audioqualität zu Reliquien aufgenommen, ich mit Mimi, die an sich sehr, sehr unterhaltsam war, weil darin eben auch beschrieben wurde, wie ab dem 11. Jahrhundert es teilweise zur Pflicht wird in allen deutschen Kirchen, dass jede Kirche eben eine Reliquie braucht und es dann zu einem riesigen Boom kommt und auf einmal überall Reliquien gesucht und gefunden werden, die dann über die Alpen gebracht werden, um in verschiedenen deutschen Provinzkirchen zu liegen oder auch größeren Kirchen natürlich. Und ja, in diesem Trend im 11. Jahrhundert sind eben auch die Kaufleute aus Bari beteiligt, die die Reliquien des heiligen Nikolaus mitbringen anscheinend. Und in der mittelalterlichen Heiligenvita, der Legenda Aurea aus dem 13. Jahrhundert, zu der wir später nochmal genauer kommen werden, heißt es dazu folgendermaßen:
Nach St. Nikolaus ward ein frommer Mann Bischof in seiner Stadt. Der ward von Neidern vertrieben. Da stund das Öl und floss nimmer. Als er aber wieder zu der Stadt gerufen ward, da floss das Öl als wie zuvor. Danach, über lange Zeit, ward Myra von den Türken zerstört. Es kamen aber 47 Ritter von der Stadt Bari, denen zeigten 4 Mönche das Grab des Heiligen. Und da sie es auftaten, sahen sie sein Gebein in Öl schweben. Sie nahmen es und brachten es in die Stadt Bari mit großen Ehren nach Christi Geburt im Jahre 1087.
Die Jahreszahlen fallen uns immer noch schwer. Nach 140 Folgen des Podcasts immer noch Probleme, die deutschen Zahlen auszusprechen. Ich bin beim Schnitt immer noch überrascht, wie ich in der Lage bin, Zahlen komplett falsch vorzulesen, auch einfach die vor mir auf dem Zettel stehen. Es ist ein Talent. Also ja, wie gesagt, am 9. Mai 1087 wurden in Bari dann zum ersten Mal die heiligen Gebeine des St. Nikolaus verehrt und bis heute wird an dem Tag in Bari der Translation der Reliquie des heiligen Nikolaus gedacht. So ein Sommer-Nikolaus, also am 9. Mai quasi ein Sommer-Nikolaus-Fest, ganz untypisch für uns, aber eben weil an diesem Tag die Gebeine ankamen und überführt wurden. Die Konkurrenten aus Venedig hatten es auch versucht, diese Gebeine zu bekommen, waren aber etwas zu spät bekommen und haben dann noch Knochenreste gefunden, die die Bareser, die Kaufleute aus Bari, eben vergessen hatten. Das heißt, da wurden dann nochmal die zweite Fuhre mitgenommen, nochmal ein bisschen genauer gesiebt. Die frühesten Darstellungen, die wir vom heiligen St. Nikolaus haben, sind noch ein bisschen älter und stammen aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Etwa eine Ikone aus dem Katharinenkloster auf dem Sinai. Aus seinem eigenen, eigentlichen Leben, abgesehen von der heiligen Vita aus dem 13. Jahrhundert, auf die wir später noch genauer eingehen würden, gibt es vor allem aus dem griechischsprachigen Raum einige frühe Legenden über ihn. Und die wahrscheinlich älteste ist ganz spannend, weil da mischt sich St. Nikolaus in die Geschicke des Römischen Reiches ein. Und grundsätzlich werden wir uns jetzt so die wichtigsten von diesen alten Legenden mal anschauen, weil es ganz spannend ist, auf was für dünnen Füßen unsere Legenden oder unsere ganzen Traditionen da aufbauen. Also wir werden euch quasi fast alle Grundlagenlegenden zu St. Nikolaus vorlesen jetzt. Und dann gibt es noch die Heiligenvita, aber abgesehen davon ist da ganz schön viel Interpretationsarbeit, die da geleistet wurde, bis wir bei unseren Geschenken in irgendwelchen Socken am Feuerplatz sind.
Zur Zeit des Kaisers Konstantin des Großen brachen in Phrygia Adaevalorum, in Phrygien, Unruhen aus. Da schickte der Kaiser 3 Feldherren mit Namen Nepotanius, Ursus und Eupoleo mit einem Heere zur Beilegung des Aufstandes aus. Ungünstige Winde jedoch trieben sie nach Lykien und sie landeten bei einem kleinen Flecken bei Myra, dem Hafenort Antriake. Die Soldaten fingen an, das Land zu verwüsten und die Einwohner auszuplündern, jedoch nicht ohne Widerstand durch die Bewohner. Ein kleines Gefecht fand statt, wäre aber jedenfalls den Einwohnern zum Verderben geschlagen, wenn nicht Nikolaus herbeigeeilt wäre und mit Hilfe jener 3 Feldherren die Ruhe wiederhergestellt hätte. Darauf lud er diese bei sich zum Mahle ein. Sie kamen gerade zur rechten Zeit nach Myra zurück, um ein großes Verbrechen zu verhüten. Eustachius nämlich, der Provinzialpräfekt von Myra, hatte, durch Geld bestochen, 3 Männer unschuldig zum Tode verurteilt. Schon war man im Begriff, den Spruch zu vollziehen, als Nikolaus davon hörte. In Begleitung jener drei Hauptleute eilte er hastig nach dem Richtplatz, riss dem Liktor das Schwert aus der Hand und führte die drei Unschuldigen nach dem Hause des Präfekten, welchen er hart anließ wegen seiner schnöden Verräterei. Sein geheimes Tun entdeckt sehend, gestand jener zerknirscht sein Vergehen und erhielt auf Bitten der Hauptleute Verzeihung. Nachdem die drei Feldherren den Aufstand ohne Blutvergießen niedergeworfen hatten, kehrten sie zurück und wurden vom Kaiser mit Auszeichnung empfangen. Von dem Prätor Ablavius, aber des Verrates angeklagt, wurden sie auf Befehl des Kaisers in einen dunklen Kerker geworfen und ungehört zum Tode verurteilt. Als nun die drei in strenger Haft ihrem Ende entgegensahen, erinnerten sie sich des heiligen Nikolaus, wie er jene drei zum Tode verdammten unschuldigen Männer befreit hatte, und riefen ihn flehentlich um seinen Beistand an. In derselben Nacht hatte der Kaiser Konstantin einen Traum. Ein Mann, der sich Nikolaus, Bischof von Myra, nannte, erschien ihm und forderte ihn auf, die drei Hauptleute sofort zu befreien, da sie unschuldig im Kerker schmachteten. Käme er seinem Befehle nicht nach, so würde Gott ihm einen Krieg erregen, in dem er elendiglich umkommen und den Vögeln zum Fraße dienen würde. Eine ähnliche Erscheinung hatte auch Ablavius. Durch den Traum erschreckt, ließ der Kaiser am nächsten Morgen die Gefangenen vor sich führen und warf ihnen vor, durch verruchte Zauberkünste seine nächtliche Ruhe gestört zu haben. Jene, welche nicht wussten, was sie davon denken sollten, konnten nicht tun, als von neuem ihre Unschuld zu beteuern. Das fragte sie der Kaiser, ob ihnen ein Bischof Nikolaus bekannt wäre. Jetzt fiel es den Hauptleuten wie Schuppen von den Augen. Sie wussten, wer für sie gesprochen und ihre Unschuld ans Licht gebracht hatte. Der Kaiser setzte sie sofort in Freiheit und schickte sie mit reichen Geschenken nach Myra. Nikolaus aber wies allen Dank zurück und lobte Gott, der solche Wundertaten durch ihn vollbracht hatte. Das war aus Nikolauskult und Nikolausbrauch von Karl Meißen.
Ja, das ist das sogenannte Stratelatenwunder, in dem Nikolaus drei zu Unrecht zum Tode verurteilte Hauptmänner, ihr habt es gerade gehört, dadurch rettet, dass er Kaiser Konstantin im Traum erscheint. Und damit wird Nikolaus zum Hyperhagios, zum Überheiligen.
Das ist auch einer meiner Titel.
Hyperhagios ist so geil. Also Überheiliger ist großartig. Nee, und er wird damit eben auch zum Schutzvater der zum Tode Verurteilten und so. Ja? Durch diese Legende. Und diese Legende ist wahrscheinlich auch der Auslöser und Kern von Nikolaus Legenden und generell der Nikolaus Verehrung, dass sie so weit verbreitet ist. Eine weitere bekannte Legende erzählt, wie Nikolaus drei Töchtern eines verarmten Mannes das Leben rettete. Und das finde ich tatsächlich, lies bitte mal vor und dann müssen wir da mal drüber reden.
Ein vornehmer Mann, der völlig verarmt ist, beabsichtigt seine drei Töchter, die er nicht ebenbürtig verheiraten kann, der Schande preiszugeben, um daraus seinen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der junge Nikolaus, eben Erbe eines großen Vermögens geworden, hört davon und wirft nachts dreimal einen Beutel voll Geld ins Haus der Verarmten. Jeder Beutel bildet die Mitgift für eine der Töchter und ermöglicht ihre Verheiratung. Das dritte Mal holt der Vater den enteilenden Wohltäter ein und dankt ihm unter Tränen.
Für alle, die das jetzt nicht entziffert haben aus diesem leicht altertümlichen Deutsch, St. Nikolaus warf also heimlich Geld durch das offene Fenster, genug für die Aussteuer, und bewahrte damit diese drei Töchter vor der Prostitution. Also der Plan des Vaters war, weil er seine drei Töchter nicht verheiraten konnte, sie zu prostituieren und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Würde ich jetzt generell behaupten, dass es wahrscheinlich die einzige Option war, die ihm noch offen stand.
Also vermutlich nicht.
Und dass man für Wunder eben auch keine Superkräfte braucht, sondern nur das nötige Kleingeld. St. Nikolaus ist eigentlich der Batman unter den Heiligen, weil das ist ja auch nicht, also er wird ja nicht gemärtyrert und ist jetzt da besonders gläubig dabei, sondern er wirft halt, weil er so viel Geld hat von seinem Erbe, eben ein bisschen Geld nachts in das Fenster von unverheirateten Jungfrauen. Das ist, was wir wissen. scheinbar aus dieser Geschichte. Und da auf der Basis, weil, was sie da reingeworfen hat, eben in so kleinen Säckchen geworfen wurde oder scheinbar in Socken gelandet sei oder so, deswegen hängt man dem Traditionsbrauch nach die Socken an den Kamin, damit dann da vom heiligen Nikolaus die Geschenke reingeworfen werden, damit ihr eure Töchter nicht prostituiert.
Ja, also ich hoffe, alle unsere superreichen Zuhörer hören hier genau hin. Ihr könnt heilig gesprochen werden, wenn ihr einfach nur ein bisschen von euren Moneten rausrückt.
Also einfach Geld nachts durchs Fenster werfen. Und vielleicht auch nicht nur bei unverheirateten Jungfrauen. Das wirkt dann im Großen und Ganzen doch ein bisschen problematisch. Vielleicht muss man das ein bisschen breiter streuen. St. Nikolaus hatte eben ein mildtätiges Herz für junge Damen. Andere Geschichten berichten davon, wie er den Sturm auf See besänftigte, also für Seeleute, oder drei von einem Metzger ermordete und eingepökelte Kinder wieder zum Leben erweckte, was ich in den Darstellungen ganz lustig fand, aber an sich eine komische Vorstellung, wenn die Spreewalder Gurkenkinder wieder zum Leben erweckt werden. Bitte, Jonas.
Drei wandernde Schüler nehmen in einem einsam gelegenen Hause Herberge. Der Wirt, der bei den Schülern Schätze vermutet, ermordet sie mit Hilfe seiner Frau in der Nacht. Da kommt der heilige Nikolaus in der Gestalt eines Bettlers, bittet um Unterkunft und überführt die Schuldigen unter dem Vorwande, frisches Fleisch haben zu wollen, ihres Verbrechens. Auf ein Gebet des Heiligen erscheint ein Engel und verkündigt, dass die drei Schüler zum Leben zurückgekehrt seien.
Jetzt in dieser Übersetzung ist nicht ganz so klar, aber eben in den erweiterten späteren Fassungen der Heiligen Vite wird dann eben berichtet, wie der Mörder, der manchmal eben einfach nur ein Wirt, manchmal eben als Metzger beschrieben wird, die Kinder in ein Einlegefass mit quasi wie Gurken gepackt hat. Es gibt quasi gepökelte Kinder oder eingelegte Kinder. Und in den Bildern sind es immer so, dann, falls ihr das nächste Mal durch eine Nikolauskirche oder ein Nikolauskloster lauft, also ein Kloster mit Darstellung vom heiligen Nikolaus, dann sind es, wenn so drei Knaben in einem Fass aufrecht stehen, dann wisst ihr, das ist das Wunder, wo Nikolaus die gepökelten Kinder wieder zum Leben erweckt hat.
Wie crazy das ist, dass der Wirt bei den Schülern Schätze vermutet. Das
ja, ich glaube, die hatten auch keine Schätze, das war nur eine Vermutung. Aber ganz schöner Psychopath. Das Leben war gefährlich für wandernde Schüler damals. Er hat sogar zweimal Kinder neu belebt. Einmal diese drei Knaben und einen anderen Knaben auch.
Ja, die Auferweckung eines Knaben. Durch einen schweren Traum seiner Gattin erschreckt, besucht ein frommer Mann aus der Lombardei mit ihr am Nikolaustag die Kirche. Während ihrer Abwesenheit wird ihr Knabe, der allein zu Hause geblieben war, vom Teufel, der in der Gestalt eines Pilgers zu dem Hause gekommen war, getötet. Die zurückkehrende Mutter sieht darin die Erfüllung ihres Traumes. Aber trotzdem feiern die Eltern wie alljährlich das Fest des Heiligen. Viele Geistliche sind dazu versammelt. Sie sollen nichts von dem toten Kinde erfahren. Die Leiche wird deshalb in einem Nebenraume verborgen. Da kommt der ebenfalls als Pilger verkleidete heilige Nikolaus zu dem Hause und wird aufgefordert, am Feste teilzunehmen. Er wünscht aber, in dem Raume zu speisen, in dem das tote Kind liegt. Als Nikolaus es findet, erweckt er es wieder zum Leben und verschwindet. Darauf erzählt der Knabe, wie es ihm ergangen war.
Da ist auch wieder einiges zu entschlüsseln, finde ich, an diesem Wunder. Erstmal, warum lassen wir ihr Kind allein zu Hause, wenn die Frau einen schlechten Traum hatte, und gehen dann ohne das Kind? Ich meine, ich verstehe schon, Kinder können natürlich laut und nervig sein, aber die deswegen zu Hause zu lassen, nur damit die dann vom Teufel ermordet werden, ist natürlich auch wirklich Vernachlässigung seitens der Eltern. Und dass die zurückgekehrten Eltern dann einfach so das Fest feiern wollten, ist wahrscheinlich auch der Schuld zuzuschreiben, die beiden empfunden haben mussten. Weil sie sind ja immerhin in die Kirche gegangen, weil sie einen schlechten Traum hatte zur Zukunft ihres Kindes. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung im Endeffekt. Und dass Nikolaus dann im gleichen Outfit verkleidet kommt wie der Teufel vorher,
ja,
ist auch ein bisschen
verdächtig.
Genau, weil erstens, woher wusste er, dass da ein totes Kind ist? Und zweitens, warum hatte er das gleiche Outfit an wie der Mörder? Und das haben die ja erst rausgefunden, als der wiederbelebte Knabe dann erzählt hat, dass der Mörder aussah wie St. Nikolaus. Anscheinend.
Ja, wunder my ass.
Was ich auf jeden Fall, also was wir auf jeden Fall sehen, ist die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Geschichten, wo eben in beiden Fällen das überführt wird, weil der heilige St. Nikolaus nicht dort essen will oder nicht das essen will, was ihm vorgesetzt wird, sondern stattdessen eben so ein bisschen detektivmäßig, wie in so einer Serie. Also er löst den Fall immer, indem er entweder was anderes zu essen verlangt, und dann müssen sie dieses Fass aufmachen, wo die Kinder drin sind, oder eben in dem anderen Raum essen will und da eben dann die Kinderleiche findet. Und mein persönlicher Favorit an Wundern des heiligen St. Nikolaus, das Baby, das kochte, aber nicht gar wurde, wie ich es nenne.
Der eigentliche Titel, das Wannen- und Säuglingswunder. Aber mir gefällt dein Titel besser.
Dankeschön.
Eine Mutter lässt ihr kleines Kind in der mit heißem Wasser gefüllten Badewanne auf dem Feuer stehen, während sie selbst der mehrere Stunden andauernden Inthronisation des neuen Bischofs Nikolaus in Myra beiwohnt. Als sie nach Hause kommt, findet sie das Kind, das der Heilige auf wunderbare Weise vor dem Tod des Verbrühens bewahrt hatte, wohlbehalten, noch in der Badewanne sitzend vor.
Ja, auch wieder ein sehr bedenkliches Wunder. Anscheinend ist der heilige St. Nikolaus eigentlich der Schutzpatron der schlechten Eltern, der Rabeneltern und nicht der Kinder und Leuten in Seenot. Weißt du? Das wurde dann einfach ein bisschen verdreht. Ich meine, natürlich rettet er hier Kinder, aber im Endeffekt, wen er eigentlich rettet, sind ja diese schrecklichen Eltern. Von daher finde ich da, also schon. Ist schon ganz spannend, dass er damit, weißt du, zum Heiligen, also zum Schutzpatron der Säuglinge und Kinder wurde. Mit diesen Geschichten. Auf dieser Basis.
Ja.
Aber schon im Mittelalter wurde er auf der Basis dieser Legenden als Schutzpatron von Kindern, Armen, Seeleuten, unverheirateten Menschen, Jonas, und vielen weiteren Gruppen verehrt.
Du hättest es auch deinen Namen betonen können.
Ich habe dich wegen Kinder, Arme und Seeleute genannt. Unverheiratet. Entschuldigung. Kirchen begann seinen Namen zu tragen und in weiten Teilen Europas feierte man seinen Festtag rund um seinen angeblichen Todestag am 6. Dezember. Also daher haben wir unseren Nikolausbrauch, dass am 6. Dezember Geschenke in die Schuhe kommen. Und wir da eben den Nikolaustag haben. Jetzt habe ich hier zwei Abbildungen von dich. Einmal Nikolaus von Myra, eine Ikone aus der Ostkirche von 1294. Und dann eine Abbildung aus dem Jahr 1190 bis 1200, in denen wir zwei Darstellungen des heiligen St. Nikolaus sehen, die beide schon ganz wesentliche Aspekte des Nikolausbildes, aber eigentlich auch des Weihnachtsmannbildes schon in sich vereinen. Auf der ersten, der Ikone, sehen wir einen bärtigen, ernst dreinblickenden Mann mit weißem Bart und auch einem roten Gewand, wenn man genau hinschaut. Also er hat auch eine rote, als Bischof, ein Zeichen der Herrschaft natürlich, die rote Farbe und eine Bibel und ganz viele Kreuze, einen Heiligenschein. Und auf dem zweiten Bild sehen wir einen jünger aussehenden St. Nikolaus. Das ist irgendwie aus der Westkirche im Buchband, schätze ich. Das muss ich mal genauer raussuchen, wo das her ist, aus den Folianten. Aber da sehen wir auf jeden Fall einen nicht bärtigen, jüngeren St. Nikolaus, der durch das Fenster hindurch das Geld an die jungen Töchter übergibt, damit sie quasi vor der Prostitution rettet, der Vater kniend, dankend. Und er trägt ein komplett rotes Gewand, einen komplett roten Mantel hier schon, im Jahr 1190 bis 1200.
Ja, für mich sieht das aus, als würde ein Turm fisten, aber das.
Das tut er auch. Das tut er auch.
Das
Aber
tut.
das ist eben das
Ja.
Problem, wenn man alles in 2D noch irgendwie an den Rand kriegen muss von der Seite. Und das alles sehr teuer ist, weißt du? Dann muss man sich da
Ja.
kreative Überlegungen, wie man jetzt die gesamte Legende in ein Bild packt, überlegen. Und das ist schon. Man weiß schon direkt, um welche Geschichte es geht, sagen wir so.
Ja.
Die verschiedenen Legenden werden dann im 13. Jahrhundert in der Heiligen Vita Legenda Aurea, vorhin schon erwähnt, zu einer einzelnen Erzählung zusammengestrickt. Hier finden man die dann die Motive der vorherigen Legenden ausgeschmückt mit neuen Details und einem mittelalterlichen Fokus auf Juden, spannenderweise. Also das ist etwas, was vorher in den Legenden noch nicht drin ist und jetzt neu dazu kommt. Ich habe hier noch zwei, drei meiner Meinung nach sehr lustige Absätze der Legenda Aurea herausgesucht, die ich spannende Ergänzungen zu den Originaltraditionen oder den Originalerzählungen fand.
Nikolaus ist geboren aus der Stadt Patera, von frommen und reichen Eltern. Sein Vater hieß Epiphanius, seine Mutter Johanna. In der Blüte ihrer Jugend schenkte Gott den Eltern dieses Kind. Danach lebten sie keusch, in göttlicher Liebe. Des ersten Tages, da man St. Nikolaus das Kindlein baden sollte, da stund es aufrecht in dem Becken und wollte auch am Mittwoch und Freitag nicht mehr denn einmal saugen seiner Mutter Brust. Als das Kind zu Jahren kam, schied es sich von den Freuden der anderen Jünglinge und suchte die Kirchen mit Andacht, und was er da verstand von der Heiligen Schrift, das behielt er mit Ernst in seinem Sinne.
Also er war von Anfang an so gläubig, schon als Baby, dass er mittwochs und freitags nur einmal an der Brust seiner Mutter gesaugt hat. Das ist doch ein Zeichen von unglaublicher Keuschheit, auch dass die Eltern nur einmal Sex hatten, um den heiligen St. Nikolaus zu empfangen und danach den Rest ihres Lebens keusch waren, muss hier quasi festgestellt werden, damit da keine Fragen aufkommen. Und dann haben wir die ganzen anderen Geschichten, die wir schon gehört hatten, und jetzt einige sehr spannende Ergänzungen.
Ein Christenmann entlehnte von einem Juden eine Summe Geldes, und da er keinen anderen Bürgen haben möchte, schwur er auf St. Nikolaus Altar, er wollte es ihm wiedergeben, sobald er könnte. Die Schuld stund lange, zujüngst forderte der Jude sein Geld. Da sprach der Christ, er hätte es ihm gegeben. Der Jude zog es vor Gericht, und dem Schuldner ward auferlegt zu schwören. Der Christ nahm einen hohlen Stab und füllte ihn mit Goldstücken und trug ihn mit sich vor Gericht, als ob er dieser Stütze bedürfe. Als er nun schwören sollte, gab er dem Juden den Stab zu halten und schwur, er habe ihm wiedergegeben, mehr denn er ihm schulde. Und da der Eid geschworen war, forderte er den Stab vom Juden wieder. Der Jude, der die Schalkheit nicht wusste, gab ihm den Stab zurück. Da der Betrüger heimging, überkam ihn eine Müdigkeit und er entschlief auf der Straße bei einem Kreuzweg. Da kam ein Wagen in schneller Fahrt und fuhr ihn tot und zerknirschte den Stab, da das Gold inne war, und das Geld rollte heraus. Als das der Jude vernahm, kam er eilends dahin und erkannte die List. Das Volk riet ihm, er sollte das Gold nehmen. Er aber sprach, das tue ich nicht, es sei denn, dass der Christ von St. Nikolaus Gnaden wieder auferstehe. Geschieht das, so will ich mich lassen taufen und gläubig werden. Da stand der Tote auf und lebte. Und der Jude ließ sich taufen und ward ein Christ.
Was ist die Moral von der Geschichte? Also zum ersten Mal extrem spannende Methode, um diesen Schwur zu umgehen. Mit dem Gold im Stab, das er dann kurzfristig übergibt, um sagen zu können, er hat tatsächlich so viel gegeben, um sich dann zurückzunehmen. Also ne, extreme List. Aber was tatsächlich dann die Moral ist, ist nicht, oh, der Böse wird bestraft wegen St. Nikolaus und der andere bekommt sein Geld zurück, sondern nein, der Jude konvertiert. Das ist die Happy End der Geschichte, dass er quasi den Betrüger zum Leben zurückerweckt und dann die Seele des Juden gerettet wird. Das ist doch mal ein richtig mittelalterliches Happy End, sage ich dir. Und so geht es gerade weiter in dieser heiligen Vita.
Ein Mann feierte jedes Jahr das Fest des heiligen Nikolaus gar köstlich seinem Sohne zulieb, der die Wissenschaften lernte. Einst gab er dem Sohne ein Mahl und hatte viel Priester dazu geladen. Es kommt aber der Teufel vor die Tür in eines Pilgers Gestalt und bittet um ein Almosen. Der Vater heißt den Sohn, es ihm bringen. Der Knabe läuft hin, findet ihn aber vor der Tür nicht mehr
und eilt ihm nach bis an einen Kreuzweg. Da packte ihn der Teufel und erwürgte ihn. Als der Vater das vernahm, war er gar traurig. Er nahm den Leichnam und trug ihn in die Schlafkammer und schrie vor großer Betrübnis und sprach: »Lieber Sohn, wie ist dir geschehen? Heiliger Nikolaus, ist das der Lohn für die große Ehre, die ich dir immer erwiesen habe?« Solcher Worte sprach er viel. Unter dem tät der Knabe seine Augen auf, als ob er aus einem Schlaf erwache, stund auf und war gesund.
Wir sehen also hier ein bisschen eine veränderte Geschichte, wie wir die in der griechischen Legende vorher gehört haben. Und eine Variante, die sich auf jeden Fall mehr an die Ängste von Eltern richtet. Und ganz klar darauf aus ist zu sagen, wenn ihr St. Nikolaus quasi diesen, ne, den richtig verehrt, dann könnt ihr ihn, ja, im schlimmsten Fall, falls eurem Kind was Schlimmes passiert, quasi dazu nötigen, mit eurem schon dargebrachten Verehrung, dass euer Kind wieder zum Leben zurückerwachen kann. Das ist natürlich in einer Zeit mit einer extrem hohen Kindersterblichkeit, was sehr verlockend ist. Vor allem in Deutschland, in den Niederlanden, und Nordeuropa blieb diese Figur des Nikolaus bis heute populär. Auch diese Tradition, Äpfel oder diese Schokomünzen, Mandarinen, alles, was irgendwie nach Goldstücken aussieht, quasi zu verschenken, geht eben auch auf diese Idee zurück, dass der Nikolaus dieser armen Familie mit den drei Töchtern eben die Münzen gegeben habe. Und als dann die ersten niederländischen Siedler nach Nordamerika kamen, also am Beispiel von New York, das ja ursprünglich New Amsterdam hieß, wurde dort dann eben auch der Sinterklaasabend weiter gefeiert. Und parallel existierten in England der Father Christmas und im deutschsprachigen Raum eben der Weihnachtsmann zu dieser Zeit schon als Figuren, die dann alle zusammen im Englisch in Amerika zu dieser Figur Santa Claus verschmolzen sind. Da ist quasi das niederländische Sinterklaas, steckt da quasi noch ein bisschen drin im Santa Claus. Und sein Aussehen blieb aber lange Zeit uneinheitlich. Wir haben diese alten Vorstellungen von St. Nikolaus und auch schon vom Weihnachtsmann als bärtigem Mann, aber er war manchmal schlank, in anderen Darstellungen war er stämmig, mal trug er grün, mal braun, mal rot. Doch ab den 1850er Jahren setzte sich dann das rote Gewand immer stärker durch, noch bevor Coca-Cola überhaupt existierte. Eine Schlüsselfigur in dieser Entwicklung, die eigentlich Stadt Coca-Cola genannt werden sollte, war der deutschstämmige Illustrator Thomas Nast, der für das Magazin Harper's Weekly in den USA zahlreiche Weihnachtsbilder erschuf und ja, da sich eben auch an seine eigenen Kindheitserinnerungen und deutsche Gedichte und so weiter bezogen hat. In der Ausgabe vom 29. Dezember 1866 zeichnete er eine große Szene, die vielen vertraut oder die uns viele vertraute Elemente bereits enthielt: die Werkstatt, das Buch der braven und unartigen Kinder, die Rentiere. Santa ist zwar noch klein wie ein Kind in dieser Variante, damit er auch durch den Schornstein passt, trägt aber schon deutlich diese runden Züge, die ihn ja gut gelaunt und wohlgenährt wirken lassen. Viele der Illustrationen von Thomas Nast wurden dann später koloriert, ursprünglich waren sie das nämlich nicht. Und dabei erhielt Santa Claus Kleidung eben häufig eine rötliche oder bräunliche Tönung. Gleichzeitig gab es aber noch weitere Darstellungen, aber der Trend ging damals schon in den Medien in den 1860er Jahren ganz klar in die Richtung des heute bekannten Bildes. Und warum wird das Ganze dann immer wieder mit Coca-Cola in Zusammenhang gebracht? In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also in den 1920er Jahren, vor 100 Jahren, war der moderne Santa oder Weihnachtsmann, wie wir uns ihn vorstellen, überall schon sehr präsent. Illustratorinnen und Illustratoren ließen ihn regelmäßig auf Zeitschriftencovern erscheinen. Der runde Mann im roten Mantel mit weißem Fellbesatz, weißem Bart, schwarzem Gürtel und Stiefeln war in Amerika schon sehr vertraut. Ich habe hier ein paar Screenshots von Magazinen für uns reingemacht. Jonas, beschreib mal bitte, wie hier der Santa Claus von 1896 oder 1904 aussieht zum Beispiel.
Ja, 1896 Wir haben eine große grüne Couch, auf der ein blondes Kind mit einer weiteren Zeitschrift sitzt. Neben ihm ein dicker kleiner Weihnachtsmann, in einer Hand ein Bierkrug oder was auch immer das sein soll.
Ja. Der ist ziemlich betrunken.
Es sieht sehr betrunken aus. Die andere Hand auf der Schulter des Kindes. Ja, problematische Darstellung.
Ja, das war damals auch schon so ein lustiges Magazin, Puck, also Pack. Da geht es um die Idee, dass da quasi das Kind selber das Magazin liest und der leicht bedödelte Santa Claus in Socken neben ihm auf der Couch flätzt. So. Aber er sieht eins zu eins aus wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann oder unser heutiger Weihnachtsmann. Also so, schon absolut in seiner finalen Form. Auch das Bild runter von 1904 mit dem Weihnachtsmann in einem Auto, was ja natürlich 1904 gerade ganz heiß im Kommen war.
Also ich sehe da fast einen Kinderwagen. Mit den zwei Damen.
Ich glaube, das ist ein Auto und die beiden stehen hinten drauf. Weißt du?
Ah.
Auf so einem Stehteil hinten im Wagen. Weil vom Rad her und allem ist das, glaube ich, so ein damals sehr modernes Auto. Und er hat eben so eine lange Liste, die aussieht wie ein Kassenzettel in der Hand mit seiner To-Do-Liste wahrscheinlich. Und dann besonders schön von 1918 zum Ende des Ersten Weltkriegs der Good Boy. For a Good Boy steht drunter. Und Weihnachtsmann, der ein Ehrenabzeichen, eine Medaille an die Brust eines gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrten Soldaten anbringt. Und Coca-Cola selber greift dann auf die Figur ab den 20ern zurück, aber da haben das quasi alle anderen Marken zu der Zeit auch schon gemacht. Davor hatte Coca-Cola auch mal eine sehr lustige Kampagne mit Hakenkreuz Glücksbringern gemacht. Könnt ihr mal googeln, gibt so Bilder von aus den 1920er Jahren, weil das eben ein Navajo-Glückssymbol war, glaube ich, was damals irgendwie popularisiert wurde und in Nordamerika auch einen enormen Boom erlebt hat. Wie überall sonst eigentlich auch, ne? Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es auch mit den Troja-Ausgrabungen zusammenhing, dass da quasi das Interesse an so alten Symbolen wieder aufkam und das Hakenkreuz ganz vorne mit dabei war bei vielen, die da im 19. Jahrhundert dann auch auf alte Traditionen zurückgreifen wollten und das eben überall auftaucht. Ab den 1931ern begann Coca-Cola dann aber mit einer groß angelegten Santa-Kampagne, illustriert von Hedden Sundblom. Sein Santa wurde ikonisch und prägte über Jahrzehnte das Bild, das weltweit verbreitet wurde, aber das Grundmotiv war längst etabliert. Er hat natürlich da seine eigene Handschrift ein bisschen reingebracht, aber all diese Bilder, die ich dir gerade gezeigt habe, waren von anderen Illustratoren und Coca-Cola hat sich nur darum gekümmert, dass er eben dann noch allgegenwärtiger wurde, dieses Santa-Bild, als es das sowieso schon war. Und das Bild dieses fröhlichen, rot gekleideten Weihnachtsmannes setzte sich damit auch endgültig global durch Coca-Cola eben, während die älteren Formen aus dem Bewusstsein vieler Menschen verschwanden und damit eben auch ein Stück der Erinnerung an den echten St. Nikolaus, ne? Wobei natürlich der Einfluss von Coca-Cola da viel, viel geringer ist und es schon ein Medienphänomen war, wie gesagt, ab den 1850er Jahren, dieser uns bekannte Weihnachtsmann. Und die Geschenke, Jonas? Was hat es eigentlich mit den Geschenken auf sich? Habe ich mich bei der Recherche gefragt.
Ja, Mitgift.
Also, anscheinend geht es ja nur ums Verheiratetwerden. Schon im 12. Jahrhundert begann der Brauch, dass Kindern zu Ehren des heiligen St. Nikolaus Geschenke gebracht wurden. Ursprünglich war dafür der 28. Dezember vorgesehen, der Tag der unschuldigen Kinder, der heute auch komplett vergessen wurde. Aber das ist was im 12. Jahrhundert gefeiert wurde. Doch im Laufe der Zeit verlagerte sich die Bescherung auf den 6. Dezember, den Gedenktag und potenziellen Todestag des Bischofs von Myra. Für schulpflichtige Kinder entstand im selben Zeitraum ein eigenes Fest, das sogenannte Schülerbischofsspiel. Es war ein Tag, an dem die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Kinder übernahmen symbolisch die Rolle des Bischofs und führten meist humorvoll das kirchliche Amt aus. Auch dieses Fest wurde vom 28. auf den 6. Dezember verlegt und es klingt für mich ein bisschen nach den Saturnalien in Rom, wo eben auch so im Dezember dann alles verdreht wurde, die mehrere Tage über im späten Dezember gab, wo man legal Glücksspiel betreiben durfte, was den Rest des Jahres verboten war und die hausangestellten Haussklaven die Rolle der Meister übernahmen für einige Tage und quasi das gesamte System verdreht war. Es war tatsächlich so Gegenteiltag und die Römer eben auch nackt Ständchen gesungen haben, sehr betrunken und unser modernes Weihnachtslieder singen, sehr betrunken, könnte seine Ursprünge quasi in dieser römischen Tradition haben. Und das hier klingt auch so ein bisschen nach eigentlich einer christianisierten Nachahmung davon, wo die Kinder den Bischof spielen dürfen. Bis ins 14. Jahrhundert hatte sich der Nikolaustag als wichtigstes Kinderfest im Dezember gegenüber dem Tag der unschuldigen Kinder durchgesetzt. Schon im 14. Jahrhundert, Tag der unschuldigen Kinder, uncool, ist raus aus dem Kalender. Wir feiern jetzt den St. Nikolaustag. Und der St. Nikolausabend, also der Vorabend zum 6. Dezember, war ursprünglich ein unsichtbares Wunder. Der Bischof kam nicht persönlich zur Tür herein, sondern hinterließ seine Gaben eben heimlich. Anfangs war es nämlich eigentlich noch üblich, dass man Geschenke einfach in den Raum geworfen hat. Ein wilder, lustiger Brauch, bei dem sich dann die Kinder, jeder durfte sich bedienen. Später ging man zu personalisierten Geschenken über, befüllte dann eben Schuhe, selbstgebastelte Gaben, Teller oder aufgehängte Strümpfe, auch in Anlehnung an das von ihm durchs Fenster geworfene Gold. Sogar Martin Luther selber kannte diese Tradition. Also bis 1535 legte auch er in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember heimlich Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten für seine Kinder aus, ehe er den Schenktermin aus reformatorischen Gründen auf Weihnachten verlegte, weil Weihnachten Jesus natürlich für einen Protestanten viel eher gangbar ist, um diesen Tag zu feiern, als den Tag eines Heiligen, eines katholischen Heiligen auch noch, wie beim St. Nikolaus. Das geht ja nicht an. Das ist ja nicht richtig, ne? Protestantisch. Und deswegen wurde dann die Bescherung quasi, also dieses Beschenken der Kinder im protestantischen Raum und auch generell auf den 24. verlegt. Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich dann in katholischen Regionen eine neue Form des Festes, der sogenannte Einkehrbrauch. Jetzt wird quasi auch im katholischen Spektrum nicht mehr heimlich was in die Stiefel oder in die Socken gesteckt, sondern jetzt tritt Nikolaus oft begleitet von einem Gefährten leibhaftig auf, gekleidet in Bischofsfracht. Wir kennen das aus Süddeutschland, Jonas, von den Weihnachtsmärkten, ne, wo das Christkind mit dem Nikolaus rumläuft. Vorbild war die Besuchsverpflichtung, die Visitation des Diözesanbischofs, der die Pfarreien seines Bistums besuchte, um sich über den Stand der Seelsorge zu informieren. Und das wurde dann quasi nachgeahmt in den einzelnen Häusern auch. Der Besuch hatte eine moralische Botschaft, Gott sieht alles. Und Gutes wird schon im Diesseits belohnt, nämlich man bekommt Geschenke dafür. Aus dem lateinischen Begriff speculari, also beobachten oder prüfen, leitet sich übrigens auch der Name des Weihnachtsgepäcks, des Speculatius, ab. Also die Prüfung durch den Bischof.
Gott sieht alles. Denkt immer daran, wenn ihr eure Speculatius mampft.
Genau. Und in evangelischen Gegenden wurden diese Nikolausbräuche nach der Reformation verboten tatsächlich. Ja. Ganz verschwanden sie natürlich trotzdem nicht. Man feierte halt fortan im Privaten. Nikolaus trat dann nicht mehr öffentlich auf, sondern erschien symbolisch zum Schuldkapitel der Familie, wo er das Verhalten der Kinder bilanzierte, dann eben als Christkind oder als Weihnachtsmann. Ja. Ihr kennt das ja auch alle, das Buch des Nikolaus oder des Weihnachtsmannes, der dies da mitbringt und genau weiß, was die Kinder Schlechtes gemacht haben im letzten Jahr. Und, was natürlich auch sehr protestantisch hier dazukommt, man wird ab jetzt für das Aufsagen von Gedichten und Gebeten, also für das sich bilden und für das Auswendiglernen belohnt.
Damit kennst du dich aus.
Es gibt muss eine kleine Leistung erbracht werden, bevor man seine Geschenke kriegt jedes Mal. Im Laufe der Zeit bekam der Nikolaus dann auch eine dunkle Begleitfigur zur Seite gestellt, den Knecht Ruprecht. Manchmal heißt er auch Bullerglas oder Düvel oder Krampus oder bei uns Belzmärtel. Der Märtel ist, glaube ich, der Martin. Ist der Martin, der Märtel. Und deswegen ist der Belzmärtel auch der quasi der pelzige Martin Luther. Oder der pelzige Martin, der da dazu mitkommt. Und die Funktion ist eben klar, stellt das Gegenteil zu dem heiligen Mann dar, das Bedrohliche, das Unkontrollierte. Doch er wird natürlich auch ins Ritual eingebunden. Ruprecht erschien mit, ja, rußgeschwärztem Gesicht, das symbolisch vom, quasi vom Höllenfeuer gezeichnet war und trug eine Rute. Und das war ursprünglich nicht zur Strafe gedacht, sondern eher ein Segensinstrument. Das leichte Berühren mit der Rute sollte Glück und Fruchtbarkeit bringen. Tatsächlich wurde es von den Kindern aber als einschüchterndes Werkzeug der Gewalt wahrgenommen. Und das typische Requisit ist eben der Sack, wo dann beim Nikolaus kommen die Geschenke aus dem Sack und beim Knecht Ruprecht kommen die ungezogenen Kinder in den Sack, quasi als Gegenbewegung dazu. Und ja, auch der Apfel, der typischerweise oder früher traditionell in so Nikolaus-Tüten oder Stiefeln lag, ist nicht zufällig gewählt. Der gilt eben auch als Symbol des heiligen St. Nikolaus, als Anspielung auf die Goldklumpen. Es geht immer um die Goldklumpen und immer um diese eine Legende eigentlich. Keiner gibt einem saure Gurken in den Schuh, weil er gepökelte Kinder zum Leben erweckt hat. Wobei das wahrscheinlich viel treffender war.
Ja, vielleicht noch eine kleine Sache.
Was denn?
Die vielleicht in den Kommentaren stehen könnte, die ich jetzt schon mal vorweggreifen möchte. weil es hält sich seit einigen Jahrzehnten wahrscheinlich schon die Spekulation, dass der Weihnachtsmann ein Fliegenpilz ist.
Ah ja?
Ja. Aber es ist nur eine Spekulation und ich glaube, mehr ist da auch nicht dran. Aber einmal ist da natürlich die Farbe rot und weiß. Und es wird eben behauptet, dass diese moderne Weihnachtsmann-Ikonografie, die rot-weiße Kleidung, fliegende Rentiere und auch der Schornstein, also der Einstieg durch den Schornstein, um die Geschenke dann abzuliefern, auf schamanistische Praktiken sibirischer Völker zurückgehen könnte, weil dort der Fliegenpilz eine rituelle Rolle spielt. Aber die Beweise sind ein bisschen schwach dafür, ehrlich gesagt. Und diese Nikolaus-Tradition ist, glaube ich, ganz gut dokumentiert da.
Ja, vor allem, weil wir eben ja nicht nur einen roten Nikolaus ursprünglich haben, ja, eben auch den braunen, und dann ja, sagen, ja, der wurde dann wahrscheinlich jetzt dieses Rot schon durchgesetzt, weil er ein Bischof war oder weil das eben als eine herrschaftliche Farbe irgendwie, ne, gedeutet wurde. Oder also, dass das eher der Hintergrund ist, dass eben St. Nikolaus auf alten Darstellungen als Bischof ein rotes Gewand trägt und sich dann im 17., 18. Jahrhundert die Illustratoren eben auch quasi auf das berufen haben, weil ich glaube, die Kenntnis von quasi den Traditionen schamanischer Völker in Sibirien war im 18. Jahrhundert ja noch sehr beschränkt. Zum Beispiel, als diese Illustratoren sich dann überlegt haben oder quasi um 1850, 1860 sich das überlegt haben, wie das aussehen könnte. Wenn es jetzt da besondere Traditionen gäbe, dass es vor allem die russische oder was ich weiß so, Illustratoren waren, die das dann irgendwie geprägt hätten. Aber das sehe ich jetzt eher nicht so. Aber wenn ihr da in den Kommentaren ganz tolle wissenschaftliche Artikel habt, dann teilt die gerne mit uns.
Ja. Aber ich glaube auch nicht. Also klar, diese Sachen wie gute Kleidung, das ist ein recht schwaches Argument. So diese Flugerlebnisse, die man auf den Fliegenpilzen hat scheinbar. Und Rentiere, die ja tatsächlich Fliegenpilze auch mal fressen.
Aber ist es Fliegenpilz nicht so, dass man sich einfach nur ein bisschen betrunken fühlt, wenn man den normalerweise dosiert? Also
ja, das weiß ich nicht. Ich
habe es im Gegensatz zu anderen psychoaktiven Pilzen ist eigentlich kein Pilz, bei dem man durch die Gegend fliegt. alle unsere Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig getrocknete Fliegenpilze konsumieren, bitte schreibt mal das drunter. Also die ein, zwei Mal, wo ich ein bisschen Fliegenpilz getrocknet probiert habe, war das keine Flugerfahrung, sondern eher so ein leichtes Benommen, leichtes angetrunken sein vom Gefühl her. Leicht euphorisch. Ja. Es soll natürlich keine Fliegenpilze in hohen Mengen fressen, bitte. Muss natürlich die Warnung mit aussprechen.
Bitte nicht.
Das überlasst das den Schamanen in Sibirien. Aber wenn, dann sind so ein, zwei Gramm getrocknet, glaube ich, kein Problem.
Ja, aber ich gehe auch eher davon aus, dass diese Spekulation halt aufkam, nachdem die Europäer dann diese Rituale der Samen und anderen Völkern aus dem Norden für sich entdeckt haben und dann diese Verbindung nachträglich gezogen haben.
So klingt das für mich ein bisschen. Aber wer weiß, da gibt es ja auch die, also wäre jetzt irgendwie Finnland prägender gewesen in unseren Vorstellungen von Weihnachtsmann, weißt du, dann könnte ich mir das eher vorstellen oder Russland oder so. Aber tatsächlich haben wir ja hier eine spannende Verballhornung aus verschiedenen christlichen Ideen und wahrscheinlich auch älteren Traditionen, die da natürlich mit reinspielen. Aber zur Darstellung des Weihnachtsmanns selber, wie gesagt, wir haben euch heute eine Deutungslinie präsentiert. Wenn ihr andere kennt, die ihr für glaubhafter haltet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail mit den Artikeln. Wir sind ja sehr interessiert. Ansonsten wünschen wir euch sehr, sehr schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns und nächstes Jahr. Oder gibt es noch eine Folge dieses Jahr?
Theoretisch,
schauen wir mal, ob es noch eine gibt.
Ja, ansonsten, wenn ihr nicht feiert, genießt die Tage trotzdem.
Ja, genießt die freie Zeit einfach. Ich meine, ärgert Leute, die behaupten, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Oder
er wäre. Und bietet ihm Fliegenpilze an.
Genau. ansonsten empfehlt die Weihnachtsfolge oder generell unsere Folgen weiter, wenn ihr denkt, ihr kennt jemanden, den das interessieren könnte. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf YouTube machen oder auf patreon.com/allezeitderwelt. Vielen lieben Dank an alle, die uns schon unterstützen auf beiden Plattformen. Und vielen Dank vor allem an unsere Produzentinnen und Produzenten auf Patreon, nämlich den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zitung, Spinoza 369, Sylvie, die Schmaus, Tamaror, Herr Mikrobi, Sint Reclu, Muttis Moppel und Truck Funnel Dump. Vielen Dank und vielen Dank auch alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ansonsten, ja, genießt die Tage. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit, trotzdem Weihnachts- und Neujahrsstress. Lasst euch nicht so stressen. Und dann hören wir uns, in 2 Wochen wieder.
Ho, 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 ho.
Bis bald. Tschüss. Lasst euch nicht einpökeln.